Wir haben jetzt mal Lidfolien gefastet. Fasten ist etwas, mit dem du dein Herz etwas mehr in Einklang mit Gott bringst. Mein Fasten in den letzten Wochen, das hatte so verschiedene Schwerpunkte. Mal hat es mir geholfen bei der Predigtvorbereitung, ein anderes Mal beschäftigte mich das Gemeindeleben und ich konnte das gut vor Gott bewegen. Dann rückten Menschen in den Vordergrund, die ich seelsorglich begleiten soll. Das Fasten ist auf jeden Fall nicht langweilig, es passiert immer irgendwas Neues. So die Routine wird so unterbrochen. Das ist erst überraschend, aber dann am Ende irgendwie befreiend, weil was Gutes Neues passiert. Wichtig ist, mein Fasten verändert Gott. Entschuldigung, Blödsinn natürlich. Mein Fasten verändert nicht Gott. Nein, sondern es geht darum, dass das Fasten mich verändert. Darum geht es, dass Fasten dich und mich verändert und wir uns weiterentwickeln, so wie Gott es will. Das ist so ein Kernmoment vom Fasten. Nun gibt es ja diesen Satz, Beter bewegen den Arm Gottes. Der tauchte in meinen Gedanken bei der Vorbereitung zu diesen Fastenpredigten immer wieder auf. Und der wird ja oft mit so heiligem Ernst vorgetragen, dass man fast vermutet, der steht in der Bibel. Aber das ist christlicher Volksmund. Und in der Bibel steht das Gegenteil. Jesaja 59, Psalm 89, 5. Mose 4 und immer weiter steht in der Bibel, Gott bewegt seinen Arm selbst. Ach was. Sein starker Arm ist Symbol für seine Allmacht und seine rechte Hand ist ein Symbol für seine Gerechtigkeit, mit der er handelt. Ich liebe Jesaja 41, Vers 10, da steht drin, dass Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, weiche nicht aus Angst zurück, denn ich bin dein Gott und ich stehe dir bei. Ich halte dich fest mit meiner rechten Hand der Gerechtigkeit. Ich halte dich fest, sagt Gott, mit meiner rechten Hand der Gerechtigkeit. Das heißt, Gott hat es nicht nötig, seinen Arm von Betern bewegen zu lassen, sondern Beter haben es nötig, dass sie von Gottes Hand der Gerechtigkeit bewegt werden. Wer meint, er könnte Gottes Arm bewegen, der muss auch davon ausgehen, dass er besser weiß, was gerecht ist. Und das ist eigentlich widersinnig. Wozu haben wir einen Gott? Der Satz, Beter bewegt den Arm Gottes, merkt ihr vielleicht, da steckt so ein frommer Hochmut dahinter. Und wenn man das ernsthaft für wahr hält, dann hätte man sich ja einen Götzen geschaffen, den man bewegen kann und hinstellen kann, wo man will. Und damit ist dieser Satz, wenn man sich damit so einen Götzen geschaffen hat, Missbrauch des Namens Gottes. Und Gott sagt höchstpersönlich in den 10 Geboten, Gott wird den Menschen strafen, der seinen Namen missbraucht. Also bitteschön Vorsicht vor frommen Sprüchen, die so tun, als würden sie in der Bibel stehen. Fasten und Beten soll dich verändern. Wir haben das gerade in der Lesung gehört, was Gott ganz wichtig ist. Er sagt, welche Lebenseinstellung und welches Verhalten er von uns erwartet. Wir sollen auf Stolz, Hochmut, Macht und Streit verzichten. Das ist Fasten. Fasten soll Nächstenliebe in uns hervorbringen. Aus unserer Beziehung zu Gott soll Menschenliebe wachsen. Das ist der Sinn von Fasten. Zwei Beispiele. Eine junge Mutter, der Vater der zweijährigen Tochter ist verschwunden, sie kriegt keinen Unterhalt. Die Kosten für die alte Ölheizung in ihrem Wohnhaus sind gestiegen, die legt der Vermieter natürlich jetzt auf die Mieter um. Die Nachzahlung der Nebenkosten kostet sie ein ganzes Monatseinkommen. Ihr Job als Kellnerin in so einer Billig-Pommes-Bude in Elberfeld steht so auf der Kippe, weil sie muss manchmal ihre Zweijährige mit zur Arbeit nehmen, wenn sie spät nachmittags und spät abends noch arbeiten muss, weil die Nachbarin, die sonst auf die Tochter aufpasst, auch nicht immer Zeit hat. Der Platz in der Kita, ist in Sonnborn, da hat sie glücklicherweise einen gekriegt, aber das ist dann eben von der Nordstadt Elberfeld ganz schön viel zu fahren. So, sie hat ja glücklicherweise ihr Deutschland-Ticket, das müsste sie jetzt eigentlich erneuern, aber sie kann sich ja noch nicht mal das billige Knäckebrot vom Aldi leisten bei dieser Nachzahlung. Also schwarz fahren zur Arbeit und dann fragt sie ihren Chef, ob sie Lebensmittel, die die Kunden nicht gegessen haben, am Abend mitnehmen darf, damit sie was zu essen zu Hause hat. Irgendwann spät abends kommt sie nach Hause, ihre Tochter ist auf ihrem Arm eingeschlafen, dann kommt sie so die Treppe rauf und da stehen zwei große Einkaufstaschen vor ihrer Tür. Die stehen nicht so da, als hätte die jemand vergessen, sondern die stehen so richtig vor ihrer Tür. Es steht auch nicht dran, von wem die sind. Es sind Lebensmittel drin, Konserven, Brot, Aufschnitt und Obst. Und naja, nimmt sie das mit rein, freut sich darüber, dass sie da was hat. Und dann tritt sie, als sie die Tür aufmacht, auf einen Briefumschlag. Und dann macht sie den auf und denkt, naja, vielleicht hat das jemand unter der Tür durchgeschoben und da steht drin, von wem die Taschen sind. Hat aber auch so ein bisschen Sorge, dass jetzt jemand, weil er ihr was Gutes getan hat, etwas von ihr erwartet. Was kann man so von einer 22-Jährigen denn zurückbekommen, wenn man sie beschenkt? Sie weiß ja, wie die Welt funktioniert. Und dann macht sie den Umschlag auf und es ist eine Postkarte drin und 250 Euro. Und sie denkt sich, na, wer will da was von mir? Und dann liest sie die Postkarte, da steht kein Name drauf, sondern da steht nur ein Bibelvers drauf. Psalm 146, Vers 5, Gott schafft Recht und ernährt die Hungrigen. Mehr nicht. Das Geld wird für einen Monat für Lebensmittel reichen, so ungefähr. Vielleicht kann sie sich an der Tafel auch ein paar billige Klamotten für die Kleine kaufen, die jetzt so wahnsinnig schnell wächst. Sie weiß nicht, von wem die Taschen waren. Und dieser Umschlag, was ihr da gerade nicht einfällt, ist, dass sie einige Christen aus der Nachbarschaft kennt. Ein anderes Beispiel, Leon ist jung und fit, hat einen Job, der eigentlich ganz okay ist. Er verdient ganz gut, da kann er sich nicht beklagen, so mit Anfang 20. Er ist in einer frommen Familie aufgewachsen, stabile Verhältnisse, alles tippitoppi. Und dann kennt er den Paul. Den kennt er noch vom Gymnasium an der Else in Elberfeld. Und der Paul, der kommt aus wirklich schwierigen Verhältnissen. Sein Vater hat ihn regelmäßig verprügelt. Er musste schon als Teenager schwarzarbeiten gehen am Wochenende, weil sein Vater das so wollte. Paul war der Beste in Mathe und Physik in der Schule und hat ein super Abitur abgelegt. Das hat er seinen Eltern so ein bisschen abgekauft, indem er dann auch in der Woche arbeiten gegangen ist, um Geld zu verdienen, damit er sich damit das Recht gekauft hat, ein Abitur zu machen. Seine Eltern wollten ihn eigentlich nach der 10. Klasse rausnehmen, damit er dann arbeiten geht. Und jetzt sollte er eben auch keine Ausbildung machen, nicht studieren, sondern er sollte gefälligst arbeiten gehen und Geld ranschaffen. Ja, was ist jetzt? Er jobbt von Hilfsjob zu Hilfsjob und muss aufstocken. Und zu Hause ausziehen kann er auch nicht. Er bleibt immer in dieser Machtstruktur dieser Familie drin. Leon hat Paul letzte Woche getroffen, als der zum Tafelladen ging. Leon hatte gar nichts zu tun, er ging da dran vorbei und sah den Paul da reingehen. Und das war dem Paul so peinlich, dass er ihn erwischt hat, wie er in den Tafelladen gehen musste. Leon wollte ihm eigentlich helfen, aber das funktionierte irgendwie nicht. Und hat sich Leon überlegt, er hat gemerkt, wie sauer er ist über die Ungerechtigkeit und die Bosheit von Menschen. Und er hat sich überlegt, was kann ich jetzt tun? Ich bin völlig hilflos in so einer Situation. Was mache ich denn da? Leon hat angefangen zu fasten und macht das einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche, wenn er frei hat. Und er ist dann auf die Idee gekommen, das Geld, was er durch das Fasten spart, der Tafel zu geben. Und wenn er frei hat, hat er sich auch bei der Tafel gemeldet, um damit zu helfen. Das sind so zwei Beispiele, zwei von vielen, die ich kenne, wo nicht Beter den Arm Gottes bewegt haben, sondern Gott hat den Beter bewegt. Ja, nicht Gott ist hingegangen und hat da Lebensmittel vor die Tür gestellt und einen Umschlag durchgeschoben und arbeitet bei der Tafel, sondern da sind die Beter hingegangen und haben das getan. Gott hat die Beter bewegt. Und es geht, wenn man füreinander da ist und einander helfen soll, geht es ja nicht nur um Menschen, die materiell arm sind oder irgendwie Geld brauchen oder irgendwie Hilfe in dieser materiellen Seite, sondern es geht ja auch um Kranke und Traurige, um Schwache, um Müde, die auch versorgt werden sollen. Wir fasten und wir bitten Gott, dass es den Hilfsbedürftigen besser gehen soll. Und dann sind wir aber diejenigen, die von Gottes Hand der Gerechtigkeit zu den Armen, die wir versorgt sehen wollen, hinbewegt. Wir sollen versorgen mit Geld, mit Lebensmitteln, mit Zeit, mit Gebet, mit Seelsorge, mit Gemeinschaft, um füreinander da zu sein. Der eine geht zu den Bedürftigen hin und der andere betet dafür oder gibt Geld dafür, dass solche Sachen funktionieren können. Jeder von uns hat aber irgendeine Möglichkeit zu helfen. Was mich letztens schockiert hat, war, dass rund 21% der Menschen in Deutschland von Armut bedroht sind. 21%, das sind 17 Millionen Menschen, denen es so gehen könnte wie diesem Paul und dieser jungen Frau. Ein Viertel der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24, also da, wo man anfängt, seine Zukunft zu planen, Familie zu gründen und seine Karriere zu bauen, ein Viertel dieser jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 leben unterhalb der Armutsgrenze. Das sind 1,5 Millionen junge Leute. Nach dem Statistischen Bundesamt brauchte man 2022 in Deutschland 200 Euro pro Person und Monat, um sich Lebensmittel zu kaufen. 200 Euro pro Person und Monat für Lebensmittel. 2026, also in diesem Jahr, sind wir bei 250 Euro pro Person und Monat für Lebensmittel. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat 2022 die Zahl rausgegeben, dass pro Person pro Jahr in Deutschland etwa 75 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen werden. Pro Person pro Jahr in Deutschland 75 Kilogramm Lebensmittel werden weggeworfen. Leute, das sind etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel hochgerechnet. Und es gibt Menschen in Deutschland, die können sich nichts zu essen leisten oder nehmen sich die Reste aus der Pommesbude mit. Wie können wir im Sinne Jesu dieser Not begegnen? Nicht jeder hat von uns dieselben Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Aber wie können wir im Sinne Jesu dieser Not begegnen? Wie können wir einen neuen Geist von Jesus bekommen, wie wir da gerade gesungen haben, um dem irgendwie zu begegnen, was uns in unserer Gesellschaft dagegen übertritt? Gucken wir mal bei den ersten Christen, das lohnt sich immer mal wieder dahin zu gucken. Das war schon sehr früh eine Praxis der ersten Christen, zu fasten und sich damit den Hungernden und Armen und Ausgegrenzten zuzuwenden. Moment, aber wir haben doch gesagt, Fasten soll doch unsere Beziehung zu Gott verbessern. Fasten soll unsere Beziehung zu Gott verbessern. Nur, wenn deine Beziehung zu Gott besser wird, dann kriegst du auch mehr die Liebe mit, die Gott für seine Menschen hat. Und dann spürst du diese Liebe mehr, als du das vielleicht vorher getan hast, wenn deine Beziehung zu Gott besser geworden ist. Und damit verändert sich dann aber auch deine Beziehung zu den Menschen um dich herum, weil du diese Liebe wahrnehmen kannst. Im Umkehrschluss bedeutet das, an der Qualität meiner Beziehung zu anderen kann man so ein bisschen ablesen, wie die Qualität meiner Beziehung zu Gott ist. Nicht immer, nicht ausschließlich, aber das ist schon krass. An der Beziehung zu den Menschen um mich herum kann man so in gewisser Weise eine Andeutung bekommen davon, wie meine Beziehung zu Gott ist. Im zweiten Jahrhundert forderten die Christen sich gegenseitig auf, zu fasten, und dann mit dem Geld, was man einspart, Arme und Kranke zu unterstützen. Das, was der Leon sich da ausgedacht hat, ist in Wirklichkeit schon eine 2000 Jahre alte Tradition. Man soll mit dem Geld, das man spart, Arme und Kranke unterstützen. Und wenn dann ein Mensch erlebt, dass ein Christ ihm geholfen hat, sollte man annehmen, dass er dankbar wird und auch Gott dafür dankt. Das heißt, das hat so ein bisschen Gottesdienstcharakter, wenn man auf diese diakonische Art und Weise fastet. Wenn man fastet und das, was man einspart, dann weitergibt an Leute, die es nötiger haben. Das Fasten ist also dieses diakonische Fasten ist ein Weg, Gott und unsere Nächsten gleichzeitig zu lieben. Jesus nennt ja dieses Doppelgebot der Liebe das allerwichtigste Gebot, nämlich liebe Gott mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese beiden Gebote gehören zusammen, sind die allerobersten und damit hat man alle Gesetze Gottes und der Propheten erfüllt, sagt Jesus. Ja, also Fasten in dieser diakonischen Art und Weise ist eine Möglichkeit, Gott und den Nächsten gleichermaßen zu lieben. Fasten bewegt was in deinem Herzen, wenn du dich Gott aussetzt und auslieferst. Du spürst Gottes Mitgefühl und wenn du anderen begegnest, dann dieser Gedanke, boah, der ist ja selber schuld, dem helfe ich nicht. Ne? Dieser Gedanke geht weg, weil du die Liebe Gottes spürst. Du begreifst, wenn Gott gesagt hätte, du bist ja selber schuld, dir helfe ich nicht, dann wäre Jesus nicht gekommen und wäre nicht für deine Schuld gestorben und hätte dir das ewige Leben gegeben, weil du ja selber schuld bist. Diese Argumentation funktioniert bei Gott aber nicht. Gott sagt, natürlich bist du selber schuld an deiner Bosheit und der Sünde, die dich von mir trennt. Aber du kannst dich nicht selbst retten, also scheiß drauf, ich rette dich. Sagt dann natürlich anders, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn du also auf diese Art und Weise Gott begegnest und das verstehst, dann begegnest du Menschen anders, dann fängst du an, Menschen so ein bisschen mehr mit den Augen Gottes zu sehen, dann hörst du auf, negativ über sie zu denken. Stattdessen fängst du an, ja, sie zu lieben. Du bekommst Mitgefühl mit Menschen, die du vorher ekelig fandest. Die Nächstenliebe deckt diesen Ekel zu. Und du überlegst dir, kann ich demjenigen helfen? Und wenn ja, wie? Das Mitgefühl wird dann zu einem tröstenden Wort und zu einer helfenden Tat dem anderen gegenüber. Die ersten Christen, die fasteten regelmäßig und die aßen bescheiden. Sie waren dankbar für die Lebensmittel, die sie hatten und es war ihnen sehr bewusst, dass das aus den Händen Gottes kommt. Und deswegen haben sie das nicht übertrieben, sondern demütig und bescheiden sind sie mit Lebensmitteln umgegangen. Übermäßiges Essen, das ist eben auch eine der Kardinalsünden, nicht wahr? Aber da haben die ersten Christen sehr bewusst drüber nachgedacht. Und dann gab es sonntags nach dem Gottesdienst immer Liebesmahle. Das ist nicht Abendmahl, sondern das ist ein gemeinsames Essen, wo alle zusammenkommen und jeder was mitbringt und da werden auch die Armen mit versorgt. Übrigens, der Frühschoppen, kennt ihr vielleicht Frühschoppen? In der Kneipe nach dem Gottesdienst auf dem Dorf. Wer vom Dorf kommt, kennt das. Diese Tradition des Frühschoppens kommt aus dieser Tradition. Sonntags nach dem Gottesdienst kommt das ganze Dorf zusammen. Jeder bringt was zu essen mit und die Armen bekommen Lebensmittel für die ganze Woche. Auf diese Art und Weise ist sind die nicht nur versorgt, sondern es ist ihnen auch die Peinlichkeit genommen, dass sie ständig betteln müssen. Das ist eine gute Lösung gewesen, die so aus dem späten Altertum kommt, als die Christen sich im ganzen Römischen Reich verbreiteten und dafür berühmt waren, dass sie diese soziale Ader hatten. Und es ist dann den Bettlern die Peinlichkeit genommen, betteln zu müssen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal gebettelt? Das ist nämlich ein ziemlich harter Job. Deine Arbeit besteht nämlich dann darin, dass du dich so sehr vor Menschen demütigst, dass die sich besser fühlen können, weil sie sagen können, oh, ich kann jetzt jemandem was Gutes tun und ihm helfen. Oder du kannst dann sagen, oh, ich habe mein Leben im Griff, der kann sich mal wegscheren. Auf jeden Fall ist das die Demütigung, die du als Bettler tun musst, ist eine harte Arbeit. Du musst dafür sorgen, dass andere sich besser fühlen, wenn sie mit dir umgehen. Du musst erkennen, dass du versagt hast im Leben, dass das Leben dir mies mitgespielt hat Und wenn du dann da sitzt und bettelst, dann wirst du möglicherweise noch angespuckt. Das ist echt harte Arbeit, das alles auszuhalten. Frag mal vielleicht eine Person, die auf dem Wert sitzt und da bettelt, ob du mal mit belegten Brötchen und einer Kanne Kaffee dich eine Weile dazusetzen darfst. Manchmal ist das erwünscht. Und dann setzt du dich dazu und dann kannst du mal von da unten gucken, wie das Leben aussieht. Und du gibst jemandem, der sowieso sich mies fühlt, aber die Menschenwürde, dass du auf Augenhöhe mit ihm gehst und nicht auf ihn herabguckst. Und dann frag so einen Menschen mal, warum er denn da sitzt. Da kannst du Lebensgeschichten hören. Und da wundert man sich, dass manche so überhaupt leben können. Und es ist dann auch angebracht, mit dieser Person zu beten. Die wenigsten sagen, dass sie das nicht wollen. Es ist angebracht, mit so einer Person zu beten und auch über den Glauben zu reden. Das ist durchaus auch erwünscht. Manche freuen, die meisten freuen sich drüber. Es gab im frühen Christentum also diesen Rhythmus, diesen Wochenrhythmus von zweimal Fasten in der Woche, mittwochs und freitags, und sonntags feiern. Und zu dem Feiern gehörte dann eben auch das Versorgen der Armen. Und das gab eine gewisse soziale Stabilität in der Gesellschaft, weil es diesen Rhythmus von Fasten und Feiern gab, wo die Armen verbunden wurden. Und das Ganze hat auch mit dem Abendmahl zu tun, wo wir daran denken, dass Jesus sich für uns geopfert haben, weil wir es nötig haben. Und im Fasten opfern wir etwas von uns selbst und geben es weiter, weil es die Armen, die Hilfsbedürftigen nötig haben. Wir sind da also auf dem Weg Jesus hinterher, wenn wir sowas machen. Jetzt haben wir ja gehört, Gott setzt unsere Beziehung zu ihm ins Verhältnis zu unserer Beziehung untereinander. Unsere Beziehungen zueinander zeigen in gewisser Weise, wie die Qualität unserer Beziehung zu Gott ist. Als Gemeinde gehören wir zu Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Herr. Und unser Gemeindeleben, alles, was wir als Gemeindeleben tun, im Gemeindeleben tun, dient dazu, unsere Beziehung zu unserem Herrn und Gott zu pflegen, damit die besser wird. Das ist der Sinn von Gemeindeleben einer christlichen Gemeinde. Die Gemeinde ist dann der Raum, wo Gott unsere Arme bewegt. Nicht wir bewegen den Arm Gottes, sondern wir setzen uns Gott aus, dass er unsere Arme bewegt. Übrigens, in der Satzung dieser Gemeinde steht als Zweck Verkündigung des Wortes Gottes in Wort und Schrift, Gemeindeaufbau, Gemeinschaftspflege, wozu dann auch das gegenseitige Versorgen mit Mitteln, Möglichkeiten, Seelsorge und Trost und so gehört. Und dann ein Zweck der Gemeinde, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, um biblisches Christsein zu wecken und zu pflegen. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, um biblisches Christsein zu wecken und zu pflegen. Biblisches Christsein wecken und pflegen ist genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Wir pflegen unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, damit unser Leben sich verändert, damit wir uns verändern, wie Gott es will. Das steckt in unserer Satzung schon drin, dass wir uns so verhalten. Diese Ziele, die können wir nur gemeinsam erreichen, weil für einen alleine wäre das viel zu groß. Und jeder und jede von uns, wir haben eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde. Jeder von uns, wirklich jeder von uns hat eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde. Der Apostel Paulus beschreibt die Gemeinde als den Körper des Christus, den Leib Christi, 1. Korinther 12. Und an diesem Körper ist jeder von uns ein Körperteil. Ja, und jeder Körperteil hat am Körper eine Funktion. Unsere Mediziner sind heute nicht hier, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Jetzt stell dir vor, dein linker kleiner Zeh hätte sich entschieden, dass er seinen Job im Körper nicht mehr machen will. Weil keine Lust, es fordert ihn zu sehr, er hat genug anderes zu tun. Also lässt er sich nicht mehr richtig durchbluten und stirbt irgendwann ab. Das ist dann blöd für den Zeh und nur deswegen, weil er meinte, keine Zeit für den Körper zu haben. Blöd ist das aber auch für den restlichen Körper, weil wenn so ein Zeh abstirbt, dann kann das durch zu einer Blutvergiftung führen. Das heißt, die Entscheidung eines einzigen Körperteils bedroht das Leben der ganzen Gemeinde, des ganzen Körpers. Welcher Körperteil bist du? Gott hat dir Begabungen gegeben und Möglichkeiten gegeben, die im Gemeindekörper aktiviert werden sollen. Sonst, wenn du es nicht tust, stirbt dein Glaube und die Gemeinde ist in Gefahr. Es gibt praktische und finanzielle Möglichkeiten mitzumachen. Es gibt dieses Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch den Sturm der Zeit irgendwie so, ja? So, und dieses Bild, die Gemeinde ist ein Schiff und wir sind darauf die Besatzung. Da gibt es verschiedene Dinge zu tun. Die einen müssen die Segel hissen, die anderen müssen steuern. Es gibt die Leute, die unter Deck arbeiten und Lebensmittel herstellen. Es gibt aber eben auch die, die nicht mehr können, die gepflegt werden müssen, die versorgt werden müssen oder die eben gerade keine Schicht haben und sich ausruhen müssen. Ja, es hat was mit Leben zu tun, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt und jeder von uns hat da eine gewisse Rolle drin. Manche haben mehr zu tun, manche haben weniger zu tun, manche müssen versorgt und gepflegt werden. Aber wir gehören alle dazu und selbst diejenigen, die gepflegt werden müssen, können für die Gemeinde beten und miteinander reden, Informationen weitergeben. Es gibt also viele praktische und finanzielle und geistliche Möglichkeiten, am Gemeindeleben teilzunehmen. Und dann ist eben die Frage, welches Glied, an welcher Körperteil am Leib Christi bist du? Übrigens, die Gemeinde fordert keine Mitgliedsbeiträge. Aber sie sagt natürlich sehr deutlich, dass wir auf Spenden angewiesen sind, weil wir uns nur und ausschließlich durch Spenden finanzieren, die freiwillig kommen. Die Gemeinde fordert auch keine Mitarbeit, aber wir sagen sehr deutlich, dass die Mitarbeit eines jeden notwendig ist, damit die Gemeinde überhaupt existieren kann. Die Gemeinde ist ein Glaubenswerk. Und das bedeutet, wir vertrauen uns gegenseitig, dass wir in Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus leben. Und aus deiner Beziehung zu Jesus wächst deine Aktivität in der Gemeinde. Das ist bei jedem, wie gesagt, komplett unterschiedlich. Ja? Je nachdem, welche Begabung du hast, in welcher Lebenssituation du bist, ist das unterschiedlich. Das ist so unterschiedlich wie bei einem Haar in der Nase und dem Zeigefinger. Ihr denkt, ein Haar in der Nase ist ja nicht wichtig. Ne? Ich kenne jemanden, der hat kreisrunden Haarausfall und der hat an den wirrsten Körperstellen keine Haare. Der hat zwar Haare in den Ohren, aber nicht in der Nase. Und weil er da einfach keine hat durch diese Krankheit. Und der hat jetzt, als er älter wurde, festgestellt, dass er im Winter immer Halsschmerzen hat. Dann ist er zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen und dann haben die geguckt und gesucht und gemacht und getan. Und dann hat der Hals-Nasen-Ohrenarzt irgendwann festgestellt, dass er ja keine Haare in der Nase hat und wenn er in der Kälte durch die Nase atmet, wird die Luft nicht durch die Haare gestoppt und in der Nase aufgewärmt, sodass sie kälter im Rachen ankommt, als es eigentlich gut wäre. Ihr merkt also, selbst so ein Nasenhaar hat eine wichtige, immens wichtige Rolle im Körper. Und so geht das eben auch, die Frage, welcher Körperteil bist du, so wichtig, selbst wenn das ganz gering scheint, so immens wichtig ist jeder von uns für die Gemeinde. Und deine Beziehung zu Jesus Christus wird auch deine finanzielle Teilhabe an der Gemeinde bestimmen. Manche sind von uns vielleicht von Natur aus großzügig oder manche müssen vom Heiligen Geist noch mehr so ein bisschen überwunden werden, damit das Ganze richtig läuft. Es gibt auf jeden Fall immer was zu tun und der Heilige Geist ist der Richtige, ihn zu fragen, was denn bitteschön mein Job ist. Wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Gut? Und kann man daran an deiner Mitwirkung im Gemeindeleben und in deiner Beziehung zu anderen Menschen das ablesen, dass deine Beziehung zu Christus gut ist? Merkt ihr, wie das alles zusammengehört? Fasten, Christliches Handeln, Gemeindearbeit, Gemeindefinanzierung, das ist alles abhängig von deiner und meiner Beziehung zu Jesus Christus. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass niemand außer den Kassierern weiß, wie viel oder wenig du in die Gemeindekasse tust. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass niemand mitbekommt, wie du in Gedanken über Glaubensgeschwister und Menschen lästerst und dich ärgerst und rumschimpfst, anstatt sie im Gebet vor Gott zu bringen. Wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Was sind deine finanziellen und praktischen Aufgaben im Gemeindeleben, im Körper der Gemeinde? Wir sprechen das hin und wieder mal an. Wir haben einen Mangel an der Mitarbeit bei der Kinder- und Jugendarbeit. Warum? Sind nicht genug Leute da oder was? Die Gemeinde hier könnte sich nicht finanzieren, wenn sie nicht Mieteinnahmen aus den Wohnungen in Elberfeld hätte. Wenn sie die nicht hätte, würde das mit der Gemeindefinanzierung hier nicht mehr funktionieren. Warum? Es gibt andere Gemeinden, die haben auch 126 Mitglieder oder weniger und die haben keine Wohnungen zu vermieten und sind auch stabil finanziert. Woher kommt das wohl? Vermutlich ist unsere Beziehung zu Jesus Christus nicht in Ordnung. Es ist noch Fastenzeit bis Ostern. Wir haben noch viele Möglichkeiten, im Fasten unsere Beziehung zu Jesus Christus zu pflegen und dann mal genau zu gucken, in welche Richtung uns die rechte Hand der Gerechtigkeit Gottes uns dann bewegt. Amen.